Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten. Die Kanzlerin geht an Krücken, Folge eines Skiunfalls. Aber viel Ruhe, häufig liegen und es heilt wieder. In diesem Sinne gilt dann wohl, lieber ein unvollständiger Beckenbruch als ein drohender Koalitionsbruch. Damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Seit fast 4 Wochen sitzen CDU, CSU und SPD jetzt in einem Boot. So richtig Fahrt aufgenommen hat die Große Koalition aber noch nicht. Geht auch nicht, denn nicht jeder rudert in die gleiche Richtung. Soll heißen, es wird munter gestritten über Maut, Vorratsdatenspeicherung, Zuwanderung und ganz aktuell über Rente und Familienpolitik. Gerade da gibt es jetzt sogar Visionen. Die 32-Stunden-Woche für Eltern, finanziert aus Steuermitteln, aber von Familienministerin Schwesig weder abgesprochen noch wirklich durchdacht. Axel Finkenwirth und Oliver Meyer-Rüth.
Es läuft viel besser, als Sie glauben.
Die Stimmung war gut, war kooperativ, war von einer gewissen Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit im Jahre 2014 gekennzeichnet.
Also die Koalitionsvereinbarung hat klare Regelungen für wichtige Aufgaben und die müssen jetzt umgesetzt werden.
Doch statt Aufgaben umzusetzen, streitet die Große Koalition über Zuwanderung, Vorratsdatenspeicherung, Mindestlohn. Die Liste der Streitthemen wird immer länger. Jetzt will die neue SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles die abschlagsfreie Rente mit 63 einführen. Heftiger Widerstand kommt vom Koalitionspartner und der Opposition.
Das kostet Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist nicht das Ziel dieser Koalition.
Und das ist keine generationengerechte Politik. Das ist Bedienen von Wählerklientel. Die kommt uns noch teuer zu stehen.
Und auch im Süden der Republik bildet sich deutlicher Widerstand. Die CSU erklärt auf der alljährlichen Winterklausur, dass man von Nahles Rentenplänen wenig hält. Diese sollen offenbar im Gesetzgebungsverfahren torpediert werden.
Und ich verstehe mich und die CSU allerdings als das wirtschaftspolitische Korrektiv in dieser Koalition.
Noch ist die Arbeitsministerin frohen Mutes. Allerdings könnte die Rente mit 63 die nachfolgenden Generationen massiv belasten. Es gibt nur noch wenige Unterstützer.
Hier geht es um die, die 45 Jahre lang in die Rentenversicherung Beiträge gezahlt haben. Da müssen die Zeiten der Arbeitslosigkeit natürlich mitgerechnet werden. Aber das ist nur ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Und schon ziehen die nächsten dunklen Wolken auf. Die neue Familienministerin Schwesig schlägt die 32-Stunden-Woche für Mütter und Väter vor.
Ich möchte, dass beide arbeiten können und dann auch ihre Arbeitszeit für die Familie aber reduzieren können.
Die Kanzlerin stellt über ihren Sprecher die Pläne der SPD-Ministerin in Frage.
Die Ministerin Schwesig hat da einen persönlichen Debattenbeitrag gemacht. Sie selber spricht ja von ihrer Vision.
Manuela Schwesig hat eine Vision. Doch mit dieser Vision kann der Wirtschaftsflügel der Union gar nichts anfangen.
Und das scheint wieder so ein Bürokratiemonstrum zu werden. Wir sollten die Betriebe in Ruhe lassen. Die können viel besser als wir, Staat, auf ihrer Ebene die Flexibilisierung organisieren.
Viele Streitereien, wenig Gemeinsamkeit in der Großen Koalition. Und dennoch erklärt der CSU-Chef:
Es läuft viel besser, als Sie glauben.
So, und ich begrüße jetzt in Passau den neuen Generalsekretär der CSU, Andrea Scheuer. Guten Abend, Herr Scheuer.
Guten Abend nach Berlin.
Herr Scheuer, im jüngsten ARD-Deutschland-Trend bewerten gut 70% der Befragten die Große Koalition als genauso zerstritten wie die alte, die schwarz-gelbe. Damit können Sie doch eigentlich nicht zufrieden sein.
Also natürlich kommt jetzt jeder motiviert, manchmal vielleicht sogar übermotiviert aus den Feiertagen raus. Die Fachminister sind beim Einarbeiten und ja, der eine oder andere hat ein privaten, persönlichen Vorschlag geliefert. Bei uns ist es so, wir haben einen Koalitionsvertrag, der ist der politische Rahmen und das ist die politische Betriebsanleitung fürs Regieren. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen jetzt auch das Gefühl haben, dass es kraftvoll losgeht. Die ersten Wochen, sage ich mal, sind von Ungeduld geprägt gewesen, aber ich bin guten Mutes, dass wir unsere Performance verbessern.
Nun hat Ihre Partei, die CSU, ja auch dazu beigetragen, wie das Erscheinungsbild der Großen Koalition ist, nämlich mit Ihren Aussagen zur Armutszuwanderung. Glauben Sie eigentlich wirklich, dass massenhaft in deutsche Sozialsysteme eingewandert, zugewandert wird, dass da betrogen wird?
Also die CSU hat nur das formuliert, was im Koalitionsvertrag auf Seite 108 steht. Und wir haben die Positionen erarbeitet, nicht nur diese, sondern 6, 7 andere auch, bei der Klausurtagung im Wildparkreuth. Wir waren sehr früh dran im Jahr. Alle anderen Parteien haben auch Klausurtagungen. Schauen Sie sich die Linksfraktion an, die streitet massiv über Europapolitik. Also jede Partei wird jetzt das Positionspapier für die einen oder anderen Themen erarbeiten. Und dann setzen wir uns in der Koalition kollegial zusammen und schauen, dass wir die Ecken abschleifen.
Aber nochmal nachgefragt, Herr Scheuer, Ihr Slogan, wer betrügt, der fliegt, erinnert so ein bisschen an einen alten CDU-Slogan, Kinder statt Inder. Schüren Sie damit nicht doch Fremdenfeindlichkeit in diesem Land?
Also diese Frage ist ja nicht politisch rechts oder links einzuordnen, sondern es sind Gerechtigkeitsfragen. Und die jüngsten Vorstöße auch der EU-Kommission zeigen, dass sich die EU-Kommission bei uns einmischen will in unsere sozialen Sicherungssysteme. Und da macht die CSU nicht mit. Da fordern wir eine Klarstellung. Und einen Erfolg haben wir ja schon mit der Einsetzung des Staatssekretärsausschusses auf Bundesebene. Und da ist schon gehandelt worden. Und jetzt muss man sehr schnell auch diese Themen abarbeiten. Wir haben das richtige Thema gefunden, weil wir die Bürgerinnen und Bürger auf unserer Seite wissen.
Herr Scheuer, schauen wir mal auf einen der Vorschläge von neuen Ministern, nämlich auf den Vorschlag der Familienministerin, 32-Stunden-Woche für Eltern. Finden Sie das gut? Sie selbst hat es ja im Nachhinein als Vision bezeichnet.
Naja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei dem einen oder anderen Minister noch was vom Wunschzettel zu Weihnachten übrig geblieben ist, was man jetzt so vorschnell raussagt und voreilig raussagt. Der Regierungssprecher hat es ja klar gesagt. Wir werten das als persönlicher Debattenbeitrag der Kollegin Schwesig, nicht mehr und nicht weniger. Der Koalitionsvertrag ist unsere politische Betriebsanleitung, wie wir jetzt handeln wollen. Und an dem richten wir uns aus. Und da steht dieser Vorschlag nicht drin.
Herr Scheuer, vielen Dank für das Gespräch. Danke nach Passau.
Danke auch.
So, und jetzt fragen wir doch mal die Familienministerin selbst nach ihrem Vorschlag, der für so viel Aufsehen gesorgt hat. In unserem Studio in Schwerin begrüße ich Manuela Schwesig. Guten Abend, Frau Schwesig.
Guten Abend, Herr Becker.
Frau Schwesig, Sie haben gehört, was der CSU-Generalsekretär gesagt hat. Sie wissen, was der Regierungssprecher gesagt hat. Haben Sie sich da mit Ihrem Vorschlag zu weit aus dem Fenster gelehnt? Bei der Kanzlerin sind Sie ja wohl abgeblitzt.
Das sehe ich sportlich. Ich freue mich, dass wir eine Diskussion in Deutschland haben über Wünsche von Eltern, nämlich den Wunsch, Zeit für Familie zu haben. Es muss in Deutschland gehen, dass beide Partner Beruf und Familie vereinbaren können und dass man sich nicht immer entscheiden muss zwischen Job und Familie und dass es vor allem für beide Partner geht, für Männer und Frauen. Und diese Diskussion möchte ich anstoßen. Ich möchte mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Modelle diskutieren, wie es möglich ist, gerade in den Zeiten, wo es dick kommt für die Familien, auch Zeit zu reduzieren. Aber es ist heute so,
Frau Schwesig,
es ist heute so, dass Männer und Frauen, wenn sie Vollzeit arbeiten, dann noch Kinder haben, pflegebedürftige Angehörige und sich möglichst noch ehrenamtlich engagieren sollten, das ist echt schwierig. Und deshalb geht es darum, in Zeiten, wo all das zusammenkommt, auch mal zu sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit, ohne massive Nachteile zu haben.
Aber
darüber,
Frau Schwesig,
möchte ich diskutieren.
Bleiben wir doch noch mal kurz bei Ihrem Vorschlag. War der nicht von Anfang an, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hat, zum Scheitern verurteilt, rein aus Gründen der Finanzierbarkeit? Sie wollen ja den Verdienstausfall der Eltern, die nur 32 Stunden arbeiten, aus Steuermitteln finanzieren. Und da hätte doch spätestens der Finanzminister, ja, ich sag mal, Zeta und Mordio geschrien.
Es gibt zwei Dinge für mich. Einmal die Langfristperspektive und was bringen wir kurzfristig auf den Weg. Ich möchte in dieser Legislatur über eine Familienarbeitszeit diskutieren, mit Arbeitgebern, Gewerkschaften Modelle entwickeln. Da liegen mehrere auf dem Tisch. Das ist wichtig, um diese Debatte zu führen, um diese Diskussion zu führen. Und schauen Sie, viele große gesellschaftliche Themen brauchen ihre Zeit. Über den Mindestlohn wurde 10 Jahre diskutiert. Heute steht er im Vertrag. Die Frauenquote, über 10 Jahre wurde darüber diskutiert. Heute steht sie im Vertrag. Und erinnern Sie sich an das Elterngeld und die Vätermonate. Was war das für eine Diskussion? Heute freuen sich alle darüber. Ja. Ich denke über Legislaturperioden hinaus. Das ist die Diskussion um die Familienarbeitszeit. Und jetzt ganz konkret werde ich das auf den Weg bringen, was im Koalitionsvertrag steht. Die Benachteiligung von Eltern, genau, die Teilzeit arbeiten,
da wollte ich gerade nachfragen, beenden. Frau Schwesig. Lassen Sie mich da nochmal nachfragen. Warum Ihr Vorschlag, der stand ja nur garantiert nicht im Koalitionsvertrag. Warum macht die Große Koalition nicht das, wozu sie sich verpflichtet hat, nämlich einfach das abzuarbeiten, was im Vertrag steht. Stattdessen kommen so Vorschläge wie Ihrer, der nicht drinsteht. Stattdessen wird an dem, was drinsteht, rumgedeutelt und versucht zu verändern. Was ist los?
Ich finde, dass nicht jede Diskussion gleich ein Streit ist. Das darf man nicht so aufbauschen. Wir müssen das, was im Koalitionsvertrag steht, abarbeiten. Und im Koalitionsvertrag steht, dass wir Zeit für Familie unterstützen wollen, dass wir ermöglichen wollen, dass Familien ihre Arbeitszeit reduzieren und dass sie keine Nachteile haben. 2 konkrete Dinge. Das Elterngeld Plus. Jetzt werden Eltern, die ihre Arbeitszeit für Kinder reduzieren, beim Elterngeld benachteiligt. Das will ich aufheben. Das ist beschlossen und besprochen. Und zweitens, wir brauchen ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Auch das ist beschlossen. Das sind die konkreten Dinge. Aber man muss sie einordnen. Ich möchte,
wichtig,
dass
Frau
die Familien in Deutschland wissen, dass ich mich stark mache für eine Familienarbeitszeit. Und diese Diskussion wird ihre Zeit dauern.
Gut. Und unsere Zeit ist zu Ende, um das mal so zu sagen. Ich danke für das Gespräch. Danke nach Schwerin.
Einen schönen Abend, Herr Becker.
Die Linke, knapp größte der kleinen Oppositionsparteien im Bundestag, macht wieder mal das, was sie offensichtlich am besten kann: streiten. Diesmal über Europa. Für die Linke ist die Europäische Union neoliberal, militaristisch und weithin undemokratisch. So steht es jedenfalls im Europa-Wahlprogramm der Partei. Immerhin, Fraktionschef Gysi hält diese Formulierung für nicht ganz gelungen. Beim Europaparteitag im Februar soll der Satz entschärft werden. Die linken Hardliner wehren sich. Ist die Linke eine europafeindliche Partei? Michael Stempfle.
Europa, wenige Monate vor den Wahlen. Werden Millionen Bürger von einer Macht des Bösen regiert? Zumindest bei der Partei Die Linke ist darüber ein öffentlicher Streit entbrannt. Die Positionen innerhalb der Partei könnten unterschiedlicher kaum sein. Für die Radikalen verkörpert die Europäische Union das Böse.
Man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass die EU sich in den letzten 10 Jahren wirklich sehr, sehr negativ verändert hat. Und da bringt es gar nichts, das wäre eigentlich sehr unrealistisch, jetzt die EU weiß zu malen.
Die Reformer in der Partei hingegen erkennen auch das Gute in der EU.
Die EU ist ein großes Konstrukt, das für 500 Millionen Menschen in 28 Staaten zumindest offene Grenzen untereinander sichert und Frieden untereinander sichert. Es gibt viel zu verbessern und viel zu kritisieren, aber das können wir nicht einfach beiseite legen.
Grund für diesen öffentlichen Streit? Ein Leitantrag des Parteivorstands. Er soll die Position der Linken zu Europa definieren. Darin heißt es, spätestens seit dem Vertrag von Maastricht wurde die EU zu einer neoliberalen, militaristischen und weithin undemokratischen Macht. Im Februar soll die Basis der Linken darüber abstimmen, auf einem Parteitag.
Das sind genau die Formulierungen, die ich an dem Vorschlag des Parteivorstandes schlecht finde. Das beschreibt die EU bei aller Kritik unzureichend. Wir müssen auch die positiven Seiten sehen und deswegen geht das so gar nicht.
Ich finde es schon nicht nachvollziehbar, kurz nach den Bundestagswahlen zu Grundsätzen, die im Bundestagswahlprogramm oder auch im Grundsatzprogramm stehen, das jetzt alles in Frage zu stellen.
Zu viel böses Blut? Der Vorstand versucht nun, die gegensätzlichen Positionen zu vereinen. Eine teuflisch schwere Aufgabe. Die EU klingt jetzt auf einmal gut und böse zugleich.
In einigen Punkten zum Beispiel gibt es weitreichendere Vorschläge und in anderen Punkten ist sie verheerend. Also zum Beispiel die EU-Flüchtlingspolitik ist verheerend.
Der Vorschlag? Beim Parteitag im Februar könnte ja noch das ein oder andere umstrittene Wort aus dem Programm gestrichen werden. Bringt das den himmlischen Frieden?
Allein schon der Vorschlag wird ja deshalb gemacht, um zu suggerieren, es drehe sich nur einmal ein Wort. Es dreht sich nicht einmal ein Wort. Der Flügelkampf dreht sich tatsächlich darum, wer kriegt eigentlich die Möglichkeit, in diesem europapolitischen Programm, im Europawahlkampf, aber auch schon bei der Besetzung der Mandate auf der Liste, sich durchzusetzen.
Flügelkampf und Wahlkampf, da zählt auch der Einfluss von Sarah Wagenknecht. Hier bei der Gedenkfeier für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Bei Formulierungen will sie zwar einlenken, im Wahlkampf aber betont sie weiter das Schlechte an der EU.
Es geht darum, dass Menschen, die berechtigt die EU kritisieren und die sagen, dieses heutige Europa entwickelt sich in die falsche Richtung, dass die natürlich bei der Linken aufgehoben werden.
Im Februar will die Linke ihren Kurs endgültig festlegen. Dann wird sich zeigen, mit wie viel Europafeindlichkeit sie in den Wahlkampf zieht.
Bei mir im Studio ist jetzt der Fraktionschef der Linken im Deutschen Bundestag, Gregor Gysi. Guten Abend, Herr Gysi.
Guten Abend, Herr Becker.
Herr Gysi, für die Europawahlen im Mai haben Sie ein ehrgeiziges Ziel, Ihre Partei ausgegeben, das Ergebnis der Bundestagswahl 8,6%. Halten Sie das für realistisch mit dem Programm?
Ja, aber selbstverständlich. Erstens ist das Programm ja noch gar nicht verabschiedet. Es wird verabschiedet. Zweitens muss ich mal ganz klar sagen, das Lohndumping in Deutschland, einschließlich Hartz IV, das alles hat mit zu der Krise geführt. Wir haben dadurch einen riesigen Exportüberschuss. Die anderen müssen mehr kaufen, als sie können, verschulden sich. Und dann schreiben wir den Leuten in Südeuropa vor, dass sie ebenfalls Lohndumping betreiben müssen, dass alles nach unten gehen muss. Wir müssen unterscheiden. Die europäische Integration ist eine linke Idee, die werden wir verteidigen, das ist ganz wichtig. Wir wollen aber die Politik der EU grundsätzlich verändern, demokratischer machen, friedlicher machen und sozialer machen.
Aber mit Begriffen wie neoliberal, militaristisch, weithin undemokratisch, da fischen Sie doch im Teich der AfD.
Na, also ich würde mal sagen, nicht alle Formulierungen sind glücklich in der Präambel. Sie haben da eine genannt. Man kann das auch anders formulieren, aber die Kritik muss deutlich werden. Das will ich ganz klar sagen. Und gar nicht AfD. AfD will aus dem Euro raus. AfD ist eine rechtsintellektuelle Partei. Und AfD will vor allen Dingen Lohnerhöhungen, Rentenerhöhungen, Sozialleistungserhöhungen verhindern. Wir wollen das Gegenteil.
Lassen Sie uns nochmal bei Ihrer Partei. Solche programmatischen Eskapaden bleiben ja nicht unbemerkt. Ja. Wollen Sie eigentlich die ewige Opposition, weil rot-rot-grüne Bündnisse geraten doch so in weite Ferne.
Also hören Sie mal zu, die SPD hat sich gerade für eine Koalition mit der Union entschieden. Die hat ja nicht mal mit uns darüber gesprochen. Jetzt sind wir die Opposition im Bundestag. Die Grünen wollen so eine Regierung im Wartestand sein. Wir werden die Opposition sein, die gesellschaftlichen Widersprüche in den Bundestag hineinbringen. Auch mit außerparlamentarischen Bewegungen zusammenarbeiten. Übrigens auch endlich mal wieder verstärkt mit linken Intellektuellen aus Wissenschaft, aus Kultur und Kunst. Das alles ist nötig. Und wer Europa retten will, der muss eine andere Europapolitik machen als die der letzten Jahre. Wirklich wahr. Da ist viel an europäischer Idee zerstört worden. Wir müssen eigentlich, das müssen wir rausbringen im Wahlkampf, die Retter der europäischen Idee sein.
Sie rennen mir nicht immer davon. Sie sind ja nun zwei kleine Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag. Müssten Sie nicht viel mehr mit den Grünen jetzt zusammenarbeiten? Geht da nicht mehr? Man hat den Eindruck, Sie stehen da ziemlich gegeneinander.
Also erstens ist es so, dass wir natürlich keine Koalition in der Opposition haben. Zweitens unterscheiden wir uns ja auch. Aber wir müssen in bestimmten Fragen, zum Beispiel das Kämpfen um die Rechte der Opposition und so weiter,
Klagen Sie da besser
zusammenarbeiten.
Klagen Sie da?
Ja, wenn wir das nicht kriegen, was zu den Rechten der Opposition gehört, dann werden wir klagen. Wissen Sie, die Union und die SPD begehen einen Fehler. Es geht nicht um die Rechte der Linken und der Grünen. Es geht um ein Recht der Gesellschaft auf eine wirksame Opposition. Auch der CSU-Wähler will eine wirksame Opposition.
Gibt es denn schon Signale von Norbert Lammert, dass da was geht mit den Rechten, mit mehr Rechten für Sie?
Was ich gehört habe, will er einen Vorschlag unterbreiten, in welcher rechtlichen Form man das umsetzen kann, was wir eigentlich erwarten und verlangen. Wenn wir uns einigen, ist alles gut. Wenn nicht, sehen wir uns in Karlsruhe wieder.
Herr Gysi, vielen Dank für das Gespräch. Das Gespräch mit Gregor Gysi haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das war der Bericht aus Berlin für heute. Danke für Ihr Interesse. Nächsten Sonntag an dieser Stelle Uli Deppendorf. Mehr bei Facebook und Twitter. Tschüss aus dem ARD-Hauptstadtstudio und einen schönen Abend noch hier im Ersten.